Ja, herzlich willkommen zum 13. Eintracht Frankfurt Podcast, dem letzten regulären Podcast nach der Saison 2009-2010. Heute in der großen Besetzung mit dabei die Alex.
Hallo.
Der Jesus vom Adlerblock.
Hallo.
Und der Sebastian.
Hallo.
Ja, wir haben ein kleines Programm für euch vorbereitet. Wir haben ein bisschen Audio-Feedback von Marvin bekommen. Wir wollen zurückblicken auf das letzte Spiel der Eintracht gegen den VfL Wolfsburg. Wir wollen mal schauen, was so die ersten Informationen von der Vietnamreise sind, die Anfang der Woche begonnen hat. Und wir wollen mal so ein bisschen über die Transfergerüchte drüber schauen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Audio-Feedback von Marvin an. Bezieht sich relativ stark auf die letzte Folge. Wir bedanken uns schon mal und ja, hören einfach mal rein.
So, liebes Team des Eintracht-Podcasts, diesmal wird mein Kommentar kürzer, ich verspreche es. Gibt auch gar nicht so viel zu sagen. Also zunächst mal gute Ausgabe, vielen Dank. Insbesondere schön fand ich auch die Interviews. Auch schon das Interview mit Skipper, was ich auf dem Video gesehen habe, oder auch jetzt das Interview mit Bruchhagen und Stein, finde ich auch schön, dass die beiden sich da Zeit genommen haben. Schöne Sache und schön, dass ihr euch da die Mühe gemacht habt. Vorneweg erstmal eine Klarstellung, ist mir schon klar, ja, dass sie sich in Dropny oder in Poplar nicht als Nummer 3 hineindrängen lassen. Ich hatte das angedacht als potenzielle Nummer 1, falls der Fährmann nicht die gewünschte Leistung erbringt, beziehungsweise sich im direkten Konkurrenzkampf mit Nikolov als nicht tauglich erweist. Darum ging es mir. Ich meine, man muss schon überlegen, bei einem Dropny, der momentan ablösefrei zu haben ist, dass man den definitiv als Nummer 1 stellen könnte. Aber ich denke, die Baustelle wird bei der Eintracht nicht aufgemacht. Da wird, wie ihr auch schon richtig gesagt habt, eher nach einem jungen dritten Torhüter gesucht. Der Rössl von unserer U23 wird es ja wahrscheinlich nicht. Aber die beiden Namen wollte ich als potenzielle, und darauf nochmal hinzuweisen, Nummer 1 ins Spiel bringen. Beide spielen ja vielleicht, Poplar spielt jetzt bei einem definitiv Nicht-Absteiger, aber Dropny, der ist ablösefrei zu haben und ist ein Top-Torwart. Ja. Und wie gesagt, der käme als potenzielle Nummer 1 bei der Eintracht natürlich in Frage, wie gesagt. Das war nur rein theoretisch. Ansonsten, zum Spiel von Hoffenheim will ich jetzt auch gar nicht mehr großartig viel sagen. Gegen Hoffenheim, ich denke, das hat man ja gesehen, das war ja zumindest die zweite Halbzeit relativ Grütze. Ich fand nicht, dass Fehler vom Fährmann waren, aber das hängt halt damit zusammen, dass die Abstimmung mit dem Chris noch nicht so da ist, weil sie so oft noch nicht zusammengespielt haben. Gut, ist blöd gelaufen. Dieser Prinz Tago, oder wie der Kerl heißt, der hat uns natürlich auch relativ gut gemacht. Schade, dass wir das letzte Spiel verloren haben. Hätten wir auch schön mal gewinnen können, aber gut, vielleicht wird es ja gegen Wolfsburg besser, wenngleich ich von dem, was ich da jetzt hier so sehe, relativ skeptisch bin, da ja die Innenverteidigung ziemlich, ich will mal sagen, dezimiert ist. Aber gut, da müssen wir mal sehen, was sich Skipper einfallen lässt. Hoffen wir das Beste, vielleicht ein Punkt wäre nicht schlecht, aber selbst wenn wir verlieren, hoffentlich verlieren die Mainzer dann auch, dass wir doch noch vor denen bleiben. Dass die jetzt nach vorne rücken, das wird mir doch schon ein bisschen stinken. Aber gut. Gut, ansonsten mal kurzer Ausblick Nationalmannschaft. Naja, ich finde es ganz gut, dass ihr durch die ganze Sendung jetzt auch das Thema mit Meier und Russ immer mal so vorgestellt habt. Also ich denke halt auch, dass Russ, okay, Russ meine ich, sage ich mal, Ochs meinte ich. Also man muss schon sagen, dass Ochs oder sowohl halt auch eigentlich wie Russ jemand ist, der immer wieder das Potenzial gezeigt hat. Aber ich fand den Vergleich von Uli Stein mit Bindewald, Ochs und Bindewald, gar nicht so schlecht. So muss man es im Endeffekt auch sehen. Das ist ein guter Spieler, das ist ein guter Bundesligaspieler. Aber gerade auf der Position, auch rechtes Mittelfeld, da haben wir eigentlich potenziell bessere. Deswegen kann man da dem Bundesjogi auch nicht wirklich sauer sein. Wo ich halt meine Probleme habe, das ist halt definitiv der Alexander Meier, der für mich wirklich eigentlich reingehört in die Nationalmannschaft. Und das sage ich nicht nur als Eintracht-Fan, das sage ich auch als Eintracht-Fan, nämlich nur, weil wenn du dir überlegst, oder wenn man sich generell überlegt, welche Allrounder-Fähigkeiten er mitbringt, dann kann er jedem Team hilfreich sein. Und gerade wenn du in der Mannschaft spielst, wie bei der Eintracht, die jetzt momentan auf mittelmäßigem Niveau spielt, und dann herausragt, kann ich mir schon vorstellen, dass du unter vielen Spielern, die insgesamt eine höhere Qualität haben, auch für dich ein neues Level erreichst. Allein deswegen wäre eine Einladung für Meier nicht schlecht gewesen. Ich meine, die Zeit tickt auch, ja, er wird auch nicht jünger und es wäre jetzt einfach eigentlich schon mal eine Chance gewesen, weil du kannst ihn als defensive Mittelfeldspieler, du kannst ihn als hängende Spitze, du kannst ihn als, was weiß ich, der hat auch schon mal rechtes Mittelfeld gespielt. Er ist universal einsetzbar und er wäre wesentlich wichtiger gewesen als ein Trash. Aber gut, die Personal habt ihr auch schon besprochen. An sich gibt es ja aber so von den Spielern, die jetzt nominiert sind, nicht hier wirklich viel zu kritisieren. Hätte jetzt ein Hitzlsperger, der jetzt nominiert worden, da hätte ich mir schon meine Gedanken gemacht, am absoluten Sachverstand. Ich meine, es ist ja schon mittlerweile, es ist ja schon relativ eklatant, wenn man sieht, wie viele Stuttgarter da immer nominiert werden, ja, und wo jetzt zufälligerweise auch die Nominierung stattgefunden hat. Ja, das ist ja auch zufällig in Stuttgart war, aber gut, da kann man sich jetzt drum streiten. Die meisten Nominierten haben schon irgendwo ihre Berechtigung. Gut finde ich, dass zum Beispiel Jansen nominiert wurde. Da habe ich ja ein bisschen Angst gehabt, weil er ja noch verletzt war. Aber das ist ein ganz wichtiger Spieler. Der Spieler kann uns weiterbringen, wenn er fit ist. Genauso auch, wie ich gut finde, dass Marie nominiert ist. Özil, wenn die beiden fit sind, würde ich vielleicht diese Achse gar nicht trennen. Gut, da muss man mal sehen, wie es weitergeht. Ansonsten zur Nationalmannschaft ist gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich hoffe, ja, doch eins noch finde ich halt heftig. In Mats Hummels, der wurde zwar jetzt für das Spiel gegen Malta berufen, steht aber in keiner Zeit zur Verfügung anscheinend, um wirklich auf den WM-Zug aufzuspringen. Und da stelle ich mir wirklich ehrlich gesagt die Frage, was macht ein Tusky dann da? Ich meine, dass ein Anne Friedrich nominiert wurde, das kann ich verstehen. Der hat auch in letzter Zeit, obwohl Berlin jetzt abgestiegen ist, eine wirklich gute Leistung gezeigt. Aber ein Tusky mittelmäßig, läuft in der Nationalmannschaft immer nur dem Ball hinterher, hat schon so viele Tore verschuldet und wird immer noch mitgeschleppt. Ganz ehrlich, da zählt der Stuttgart-Bonus doch schon ein Stückchen. Da müsste normalerweise ein Mats Hummels auf jeden Fall mit. Dass die anderen da fürs Malta-Spiel nominiert wurden, hier Sippel und so weiter und so fort. Oder auch ein Reinhardt, der natürlich eine ganz ordentliche Saison spielt, aber meine Güte, da könntest du auch jemand wie ein Meier nehmen. Aber das sind halt U21-Spieler, die sie halt versuchen wollen, da ranzuziehen, von mir aus. Ansonsten zu den weiteren Transfergerüchten bezüglich der Eintracht. Sieht es ja momentan, jetzt aktuell Stand heute, das war jetzt Donnerstagnacht. Ihr seht, ich habe euren Podcast gleich gehört beim Lernen. Levan Kobiashvili wird wahrscheinlich doch nicht kommen. Ich fand die Idee ja da jetzt doch ganz gut für 2 Jahre, so sag ich mal, bei der Eintracht spielen und Cinquetta vielleicht zu einem Stammplatz mittelfristig zu verhelfen. Der wird wahrscheinlich doch bei Hertha bleiben, weil das Angebot der Eintracht zu schlecht ist. Wenn wir mal abwarten, wie es weitergeht. Sebastian Rode von Offenbach. Schauen wir mal. Wird ja gesagt, dass er ein großes Talent ist. Ich bin gespannt. Und dieser Slavomir Peschko, da sollte man auf jeden Fall dranbleiben. Wegen den 500.000 Euro Ablöse, das ist ja fast nichts. Aber da müssen wir uns ranhalten, weil viele Bundesligisten noch dran sind.
Ja, das war das kurze Audio-Feedback vom Marvin, da wie gesagt nochmal vielen Dank. Ja, mit seiner Vermutung, was das Wolfsburg-Spiel angeht, lag er ja nicht so verkehrt. Wollen wir damit direkt mal weitermachen? Ich habe es nicht live gesehen, ich habe nur den Ticker gesehen dazu und habe es halt ja so ein bisschen mobil verfolgt. Sebastian, du hast, glaube ich, auch nur die Zusammenfassung danach gesehen.
Genau.
Alex, Jesus, wie sieht's mit euch aus? Stadion, also auswärts war ja keiner dabei, aber ich nehme an, ihr habt es live im Fernsehen gesehen oder habt dann nach der Hälfte abgeschaltet.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nach dem 3-0 den Grill angeworfen habe und mich vornehmlich um meine Glut gekümmert habe, habe dann aber mit ein bisschen Abstand mir die Aufnahme gestern nochmal angeguckt und da auch wirklich 90 Minuten durchgehalten. Was gibt's zu Wolfsburg zu sagen? Die ersten 20 Minuten fand ich gar nicht mal so schlecht. Hat man so von der Notelf nicht viel gemerkt, aber als wir dann das 1-0 kassiert haben, war irgendwie sofort der Wurm drin. Gut, und als es dann auch noch 3-0 vor der Halbzeit stand, da war die Messe gelesen. Da war erstmal Flaute. War ganz gut, dass dann die Halbzeitunterbrechung kam. Ich glaube, danach hatten die Spieler alle nochmal einen zusätzlichen Motivationsschub bekommen. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass das Gibbe anständige Worte in der Kabine gefunden hat. Aber ja, im Prinzip war es in der zweiten Halbzeit auch brotlose Kunst. Gute Ansätze, der letzte Pass, der ging immer in die Hose, viele Fehlpässe. Und im Abschluss ging halt gar nichts. Wenn er halt keine Tore schießt, dann geht so ein Spiel halt so aus.
Ich sag mal, Wolfsburg hat wahrscheinlich auch die berühmten zwei Gänge zurückgeschaltet. Und ja, da war der Drops ein bisschen gelutscht.
Ja, die haben das ganz clever runtergespielt. Die haben versucht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Die haben nicht mehr viel Druck aufgebaut. Ja, wir mussten uns die Lunge aus dem Hals wetzen, um unsere Chancen zu bekommen. Aber wir haben die Bälle halt auch teilweise leicht hergeschenkt.
Hm. Also wie gesagt, ich habe ja auch noch die Zusammenfassung gesehen. Da war ja so in den ersten 15, 20 Minuten war ja von unserer Seite da ordentlich Dampf auf dem Kessel, wenn ich das mal so rückblickend jetzt bewertet. Und das in der zweiten Minute war aus meiner Sicht auch ganz klar ein Tor. Also ich weiß nicht, wo der Schiri oder der Linienrichter da gemeint hat, dass Heller da im Abseits steht, vielleicht in seinen kühnsten Räumen, aber da war noch ein 5 cm Platz, meiner Meinung nach.
Also ich denke auch, das wäre nicht 3-0 zur Halbzeit, hätte es nicht da gestanden, wenn das Tor vom Heller gezählt hätte und wenn der Heller den Schuss danach nicht an den Pfosten gesenkt hätte. Ich meine, dass es kein Abseits war, das hat man dann doch in der Wiederholung und relativ deutlich gesehen.
Hm. Ja, gut, es ist schwierig oder müßig, jetzt darüber zu diskutieren. Also wenn du jetzt sagst, hätten wir das Tor gewertet bekommen, war ganz klar ein Tor, dann hätte es aber auch passieren können, dass wir den Elfmeter kassiert hätten. Weil die Grätsche, die der Clark da im Strafraum in der 10. bis 15. Minute hingelegt hat, das war ein ganz klarer Elfmeter.
Ja, der hat da schon ganz ordentlich hingelangt, dafür, dass er so ein kleiner, schmächtiger Kerl ist.
Also Ausgleich.
Die Schiedsrichterentscheidungen, die waren grenzwertig. Der hat meiner Meinung nach des Öfteren daneben gelegen. Handspiel vom Edin Dzeko, was nicht gepfiffen wurde. Dann gab es noch eine strittige Situation bei uns im Strafraum, wo Dzeko und Franz im Zweikampf waren. Schiedsrichter hat es gewertet, als Dzeko geht mit dem Arm rein. Meiner Meinung nach hat sich der Franz im Dzeko einfach nur vor die Füße geschmissen. Wäre eigentlich auch ein klarer Elfmeter gewesen. Es hätte auch noch einen Elfmeter für uns geben können gegen Fenin. Also da waren ein paar Dinger dabei, aber ja, ich glaube, das gibt sich nichts. Der hat weder für uns noch gegen uns gepfiffen, der hat einfach nur Scheiße gepfiffen.
Ja, und wir haben in der zweiten Halbzeit bescheiden gespielt.
Wie war das eurer Meinung nach mit der Innenverteidigung? Also für mich sah das so aus, dass Franz und Jung da doch erhebliche Probleme hatten. Also insbesondere Sebastian Jung, der mit dem Dzeko komplett überfordert war. Was sich nicht nur dann an den Gegentoren irgendwie ausgewirkt hat.
Ich sag mal, da fehlt dem Sebastian Jung schon irgendwo so ein bisschen die Erfahrung. Du hast da einen relativ erfahrenen Spieler wie Dzeko, der da auch von seinen Leuten ganz klar immer wieder in Szene gesetzt wird. Ich meine, man kann davon ausgehen, dass da in Wolfsburg ganz klar die Order war, schießt ihm so viele Bälle nach vorne, wie geht, damit er da sein eines Tor machen kann, damit er seine Kanone da kriegt. Dass dann ein Sebastian Jung, der immer ein klasse Mann ist und gute Leistung bringt, da dann überfordert ist in gewisser Weise, das ist auch klar.
Also ich muss euch da mal ein bisschen übersprechen und den Sebi mal in Schutz nehmen. Meiner Meinung nach war der nicht überfordert. Man muss ja auch mal das Gesamtkonstrukt sehen. Also die Wolfsburger, die sind in der Offensive einfach eine Macht. Die haben nicht nur einen Dzeko da vorne, die haben auch einen Misimovic, die haben einen Gentner. Das sind alles Leute, die da vorne echt für Wirbel gesorgt haben. Und dann kommen wir dagegen mit einem Theber, der ein Totalausfall war, mit einem Clark, der... Ja, also entweder hat er gefoult oder sich extrem ungeschickt angestellt. Wir haben da hinten eine Abwehr, die in der Konstellation so noch nicht zusammengespielt hat. Also ich war nicht enttäuscht vom Sebastian. Ich fand seine Leistung war okay. Die Abstimmung hat gefehlt. Da hinten steht dann auch noch ein Fährmann drin, der gerade mal sein zweites, drittes Spiel macht und von hinten nicht die Rückendeckung gibt, wie sie vielleicht ein Ocker gibt. Also ich würde nicht so sehr mit dem Finger auf den Sebastian zeigen.
Ja, ich meine, einzelner war es ja definitiv nicht. Ich meine, das ist dann, was du gesagt hast, auch mit dem Fährmann, der den Ball dann unterläuft, bei dem 3-0 dann, glaube ich, war das. Ich glaube, das war die Konstellation. Wir sind dann beim letzten Aufgebot hingefahren und dass man da jetzt nicht Wolfsburg in die Wand spielt, das war zu erwarten. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft aber dann richtig eingestellt war. Ja. Ich meine, dass die noch nie so zusammen gespielt hat und da unsicher ist und dann natürlich sich ein Tor nach dem anderen fängt, das passiert. Aber ob die Mannschaft dann so richtig eingestellt wurde vor dem Spiel, das weiß ich nicht genau. Da muss man mal gucken, ob der Skibbe da vielleicht das eine oder andere hätte besser machen können. Zum Beispiel einen anderen Spieler in die Innenverteidigung gestellt hätte, wie zum Beispiel die Meier.
Ich meine, dass das eine Notelf war und dass wir da relativ knapp an der Personalgrenze waren, das zeigt ja allein schon, dass ein Petkovic auf dem Platz gestanden hat.
Auch da, der hat schon schlechtere Spiele gemacht. Ich möchte um Himmels Willen nicht sagen, dass der Petkovic mein neuer Favorit auf Linksaußen ist, aber auch der war, glaube ich, nicht so der Knackpunkt. Der stand teilweise gut am Mann, aber wenn du von ihm irgendwie eine Reaktion oder so erwartet hast oder wenn er mal schnell einen Ball weghauen musste, da kamen da ganz seltsame Situationen bei raus. Aber auch da, wie gesagt, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich fand, unser größtes Problem war echt im Mittelfeld. Sowohl im Spiel nach hinten, als auch im Spielaufbau. Bis sich mal das defensive Mittelfeld nach einem Angriff bequemt hatte, mit nach hinten zu laufen, da war das Thema schon durch. Dafür ist Wolfsburg viel zu schnell, die haben uns regelrecht überrannt. Und im Spielaufbau, da hatte außer Meier auch keiner irgendwie eine Idee, wo der Ball hingehen soll.
Ja,
da wir könnten aber auch mal was Positives sagen. Also wer mir super.
Wer hat dir
super gut gefallen hat, war der Benjamin Köhler. Also ich fand, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
Okay. Also wie gesagt, ich kann es jetzt schlecht beurteilen, weil ich nur die Zusammenfassung gesehen habe und in der Zusammenfassung war vom Benny Köhler jetzt nicht so viel zu sehen, zumindest in der, die ich mir da bei Sky angeguckt habe. Wäre mir da allerdings
ich relativ... Ich weiß nicht, dass der Köhler links außen der Verteidigung spielt.
Ja. Wer mir in der Zusammenfassung recht gut gefallen hat und immer wieder zu sehen war, war der Heller auf rechts. Ist jetzt die Frage, ob das...
Ja, der war auch nicht schlecht. Also wenn es ging, dann über links oder über rechts.
Okay. Ja, Altintop hat sein drittes Tor für uns geschossen. Hat damit einen besseren Schnitt als Podolski und kostet, glaube ich, auch noch ein bisschen weniger. War es das letzte Tor für ihn für unsere Mannschaft oder meint er, wir behalten ihn nach der Leistung? Ich meine, er stand ausnahmsweise dann mal zumindest, weil ich, wie gesagt, in der Zusammenfassung erlebt habe, in der Mitte und ist nicht irgendwie außen spazieren gegangen.
Schwer einzuschätzen. Also er scheint ja auch nicht irgendwie selbst die treibende Kraft seiner Entscheidung zu sein, was er da so in Interviews von sich gibt. Wenn er schon selber sagt, ich habe gehört, dass die Gespräche mit der Eintracht ganz gut laufen. Ja, das hätte auch ich sagen können. Da hört sich das relativ unbeteiligt an. Ich glaube nicht, dass es viele Interessenten gibt, auch wenn er sagt, er hätte noch zwei, drei andere lukrative Angebote. Also ganz im Ernst, welcher Verein, der jetzt in der Tabelle über der Eintracht steht, will ihn haben als Stammspieler? Ich glaube, da sind wir, was Deutschland angeht, seine beste Option, die er hat.
Also in Deutschland glaube ich auch. Im Zweifel wird es irgendein zweitklassiger türkischer Verein sein, also keiner der Istanbuler Vereine. Und ob er sich damit so einen Gefallen tut, weiß ich auch nicht. Also von daher, die Chancen sind, glaube ich, relativ gut, ihn zu behalten. Ob wir ihn jetzt behalten wollen oder sollen, das ist ja nochmal die Diskussion, die wir jetzt auch schon seit ein paar Folgen führen. Mittlerweile bin ich auch relativ kritisch. Also letzte Woche war ich ja noch ziemlich pro Altintop, aber irgendwie, je länger ich so drüber nachdenke, ich weiß es nicht.
Aber das ist auch relativ schwer. Da muss man mal gucken. Er hat zum Beispiel, der ist relativ spät im Januar erst gekommen, hat keine gute Vorbereitung mitgemacht. Und also wenn man ihm jetzt einen Dreijahresvertrag geben würde, dann fände ich das überzogen. Aber mit einem Einjahresvertrag, meinetwegen auch ein bisschen besser ausgestattet, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn er eine gute Vorbereitung macht, der uns echt weiterbringt. Und wenn er dann auch mal taktisch vernünftig eingebunden ist und die Mannschaft sich dann auch wirklich mal so eingespielt hat. Jetzt hat er uns wirklich nicht geholfen. In der Rückrunde.
Das war eine schlechte Vorbereitung.
Er hat ja gar keine Vorbereitung gemacht.
Eine Vorbereitung unter Felix Magath gemacht. Also viel besser kann man es, glaube ich, nicht kriegen.
Ja, ich meine, das ist ja dann das Fitness, aber wirklich ins taktische Konzept der Mannschaft eingebunden. Und das hat sich wirklich vom ersten Einsatz bis zum letzten Spieltag wirklich durchgezogen, dass er in das taktische Konzept vom Skibbe noch nicht reingefunden hat. Dass der fit ist, ja, und Fußball spielen kann, ich glaube, das steht außer Frage. Aber dass der in das Konzept reinpasst,
und wirklich mit dem System, was der Skipper auf dem Platz spielen lässt, zurechtkommt. Und die Feinabstimmung, da fehlt es einfach noch. Und ich glaube, wenn die das jetzt hinkriegen und das vernünftig in der Sommervorbereitung für die nächste Saison schaffen, dann ist er mit Sicherheit eine Verstärkung.
Ja, aber
er hat 17 Spiele Zeit gehabt.
Wollte ich gerade sagen, er hat die komplette Rückrunde, war er immer auf dem Platz. Also wenn der es in 17 Spielen nicht schafft, in dieses technische, taktische Konzept reinzufinden, dann schafft er das in den nächsten 17 oder 34 auch nicht.
Aber Skipper wollte ja einen Stoßstürmer haben und der Stoßstürmer ist nun mal abhängig davon, was aus dem Mittelfeld rauskommt. Und wenn du mal siehst, wie das offensive Spiel immer variiert wurde durch Meier vorne, Kajo vorne, dann wurde auf den Außen gewechselt mit Korkmaz, mit Köhler. Da ist es schwer für so einen Stürmer, der wirklich dafür da ist, nur von drin zu stehen, sich zu integrieren. Ja, natürlich muss der hat hundertprozentige versiebt, da bin ich bei euch, ja. Der hätte durchaus 6 Tore machen müssen, anstatt seinen 3. Aber man sieht das in jedem Spiel, dass er echt Probleme hat, sich in die Spiele zu integrieren. Das gelingt ihm phasenweise, aber so wirklich 90 Minuten ist er nie im Spiel drin.
Aber komischerweise hat er das an den frühen Spielen umso besser hinbekommen. Also gerade jetzt das Spiel gegen Freiburg, fand ich, hat er sehr, sehr gut gespielt. Abgesehen von dem Tor in letzter Minute hat er genau da das nicht gemacht, was er jetzt irgendwann seit, weiß ich nicht, den letzten 10 Spielen macht, nämlich zu viel außen zu sein, zu wenig Druck sozusagen auf die Innenverteidiger auszuüben und so weiter. Also am Anfang ging es ja und die ersten Spiele waren ja auch okay und da hat man gesagt, naja, okay, er trifft halt nicht oder ist unglücklich am Ball vorbei gerutscht oder was auch immer. Aber er war ja genau so, wie man es eigentlich erwartet hat, nur das ist dann irgendwann weggeblieben. Von daher fürchte ich, dass es vielleicht irgendwann nochmal so den Big Bang gibt, wo er nochmal dann durch die Decke geht, aber im Moment mag ich irgendwie nicht so dran glauben.
Ich meine, die Frage ist auch, wenn man ihn nicht hält, was eine gute Alternative wäre. Jetzt nochmal einen neuen auf den Markt zu holen, da wird es, glaube ich, schon schwer. Ich meine, der wird nicht allzu viel kosten. Gehaltmäßig wird er wahrscheinlich nicht das bekommen, was er erwartet, dadurch, dass er halt wirklich eine schlechte Rückrunde jetzt gespielt hat. Aber wer denn noch wirklich eine Alternative sein könnte, das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema.
Ich glaube, das hängt auch ganz eng mit der Entscheidung ab, wie es mit Mama weitergeht. Also wenn ich da jetzt schon wieder lese, dass er immer noch am Humpeln ist, sein Knie nicht richtig belasten kann, dann drückt sich mir immer mehr der Gedanke auf, dass der Amanatidis nicht wieder zurückkommt und dass wir da demnächst auch eventuell ein Karriereende von jemandem zu verzeichnen haben. Und wenn der Ammer wegbricht, dann sieht es halt ganz eng vorne aus. Ich meine, dann haben wir noch einen Fenin. Ob der Heller bleibt, ist auch ein Fragezeichen dahinter. Zumu ist noch da, ist noch recht jung. Dann haben wir überhaupt keinen gestandenen Stürmer mehr da. Und dann halte ich die Option Altintop und eventuell zusätzlich noch einen Gekas für das Beste, was uns vorne passieren kann.
Ja, ich sag mal, er ist schon, ich meine, klar, er hat Leistung vorher ja immer gezeigt, also er ist, glaube ich, schon für das schmale Geld, was wir haben und was wir für ihn wahrscheinlich auch nur bezahlen müssen, ist er schon so das Beste, was wir kriegen können. Die Frage ist halt einfach nur, ob das dann so sinnvoll ist, dann das Beste zu nehmen, was du für das Geld kriegst, oder ob es dann nicht vielleicht sinnvoller wäre, ein bisschen weniger zu investieren und vielleicht dann das Zweitbeste zu nehmen, was aber taktisch irgendwie besser ins Konzept passt.
Also ich glaube, der Bruchhang wird das wirklich nach dem Motto machen, ne? Der Zweck heiligt die Mittel, und wir haben den jetzt im Kader drin, und es war ja immer die Aussage, dass man hoffen, also intern war es ja, glaube ich, auch so, dass man gehofft hat, dass er natürlich nicht so gut spielt, weil man ihn natürlich langfristig dann verpflichten will. Das ist jetzt so eingetreten und das ist eine gute Verhandlungsposition, die der Verein gegenüber dem Altintop hat. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich darauf aus sind, den dann zu behalten.
Wobei ich den Satz jetzt schon ziemlich krass finde. Man hat gehofft, dass er nicht so gut spielt, damit man ihn langfristig halten kann. Also ich hätte es eigentlich cool gefunden, wenn er noch 6 Tore mehr gemacht hätte und wir dann vielleicht tatsächlich auf Platz 6 oder 7 gelandet wären, wenn er die entscheidenden Tore gemacht hätte und wir hätten ihn dann halten können. Also,
wenn man sich die Interviews so gehört hat, der Skipper, glaube ich, hat so diese Meinung vertreten, aber der Bruchhang hat es, glaube ich, nur so ein bisschen raushängen lassen, dass er nicht so hundertprozentig davon überzeugt war. Das ist jetzt wirklich dadurch, dass man die vielen Ausfälle hat und dass man im Sturm nachbessern musste, dass man dann auf den Altintop zurückgegriffen hat. Ob er jetzt wirklich derjenige war oder so gekommen ist, von dem man jetzt die Hoffnung hatte. Ich glaube, das war mir wirklich was der Skipper oder der Trainer gehofft hatte oder was unter den Fenstern kursierte. Aber das war ja nicht so, dass man gesagt hätte, dass der Altintop jetzt bei Schalke so geglänzt hätte, dass man sagen könnte, jetzt bringt er uns einfach mal mit seinen 6, 7, 8, 9 Toren, die er jetzt in den Rückrunde schießt, auf einen besseren Tabellenplatz. Vielleicht waren die Erwartungen einfach auch ein bisschen zu hoch.
Ja, das kennen wir ja.
Ich meine, dass er kein... Ja, dass er jetzt kein Dzeko oder sonst was ist, ist klar. Aber das Erschreckendste, die Chancen waren ja da. Also oftmals waren es ja wirklich so Dinger, wo er einfach vom Timing her im falschen Moment zum Ball gegangen ist und so weiter. Und das ist das, was einfach unglücklich ist, weil da muss er ja kein Supertechniker sein, sondern einfach nur klassisch Strafraumstürmer oder wie auch immer. Und das ist das, was halt ein bisschen enttäuschend ist.
Ja, da die Situation, wo er dann immer nicht kaltschnäuzig war, um da mal abzuziehen, sondern den Ball noch lieber mal abgespielt hat oder versucht hat, dann noch an einem vorbeizulaufen, um dann dreimal auf Nummer sicher zu gehen.
Ja, so Situationen hatten wir jetzt hier auch in Wolfsburg wieder gehabt. Da steht er im Prinzip schon alleine im Strafraum. Ich glaube, da steht da vorne am Fünfer. Er hätte das Ding locker machen können und legt ihn mal nach hinten ab auf den... Oh, auf wen war denn das?
Tuzun?
Genau, Cenk Tuzun. Oder auch so Sachen wie, er läuft dann nach vorne, hätten mit dem linken Fuß nur leicht antippen müssen und der Ball wäre im Tor gewesen. Und dreht sich noch so unglücklich, dass man mit dem rechten Fuß drankommt, weil er mit dem linken nicht kann. Also da hat er halt wirklich so ein paar Situationen gehabt, wo er echt kaltschnäuziger sein muss. Da bin ich ganz bei euch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er seine Qualität hat.
Hat er mit Sicherheit.
Die Qualität will ich ihm ja auch nicht absprechen, aber die Frage ist, ob er in der Lage ist, die Qualität bei uns zu zeigen.
Das ist eine gute Frage. Eine gute Antwort drauf habe ich leider nicht. Ist die Aufgabe vom Trainer, dahin zu bringen. Also ich glaube, es scheitert bei ihm wirklich nur daran, dass er genau wissen muss, wo er zu stehen hat und dass er mal eine klare Ansage bekommt, was genau seine Aufgabe ist. Also ich glaube, umso mehr Freiräume man ihm lässt und umso mehr man ihn sein eigenes Spiel suchen lässt, umso schlimmer ist es. Ja, ich glaube, dafür ist er nicht... Das wäre jetzt, glaube ich, vermessen zu sagen, aber ich glaube, so der intelligenteste Spieler ist er nicht. Also ich glaube, das ist jemand, dem musst du eine ganz gute Position zuweisen und dann wird es auch.
Ja, aber der soll ja hier auch kein Hochschulstudium machen, sondern er soll ja einfach nur Tore schießen.
Ja, aber dafür muss er wissen, wo er zu stehen hat. Dafür muss er wissen, wie der Rest der Mannschaft auf ihn eingestellt ist. Und er läuft halt von links nach rechts, durch die Mitte, wieder nach links, nach rechts und da ist halt keine klare Linie hinter.
Ja, da soll halt einer hingehen und soll vorne im Strafraum wie bei den Schauspielern auch so ein rotes Kreuz auf dem Boden malen und dann soll er da gefälligst stehen bleiben.
René, das war schon das zweite Mal, dass du eigentlich das Schwein hättest einzahlen müssen.
Für diese Weisheit. Meinst du wirklich?
Das hundertprozentig.
Mein Gott, einmal gönne ich mir. Ja, die Frage wird aber sicherlich nicht einfach. Also gehen wir mal davon aus, dass die sind jetzt wie lange? 5, 6, 7 Tage in Vietnam da auf ihrer Freundschaftsspielreise, dass sie sich da entscheiden werden, in welche Richtung es gehen wird. Ich meine, wir haben die Sommerpause, ist ein bisschen länger, also haben wir ein bisschen mehr Zeit für die Verhandlungen, aber ja, sie werden sich sicherlich jetzt irgendwie in der Zeit entscheiden. Das Thema Clark scheint ja, so wie ich das verstanden habe, durch zu sein, dass man sich da einig ist, was das Thema Vertrag angeht. Habt ihr das auch so gelesen oder interpretiere ich da jetzt zu viel rein?
Ich habe auch den Eindruck und ich finde es auch gut, wenn er bleibt. Er ist mit Sicherheit jetzt nicht die Hammerverstärkung, aber er ist ein solider Spieler, den man genau auf der Position, wo er spielt, auch einsetzen kann und auch mal gesetzt im Fall, dass der bei Ramovic vielleicht nicht zurückkommt. Was ja auch nicht alles ganz sicher ist, glaube ich, dass man da einen guten Ersatz für gefunden hat.
Und autsch! Ja, du hast jetzt nicht gerade den Clark mit dem Bajramovic verglichen.
Doch.
Dann habe ich mich doch nicht verhört. Ist meiner Meinung nach überhaupt kein Vergleich. Also im Spiel gegen Wolfsburg Das war ein Drama. Also erstens, wer hat dem Jungen gesagt, er soll mal aufs Tor schießen? Dass der nicht aufs Tor schießen kann, das ist ja sowas von offensichtlich. Und er hat es aber millionenfach versucht. Das sah fast schon lächerlich aus. Jeder dritte Ballkontakt von ihm endet in einem Foul, weil er immer die Sekunde zu spät kommt. Die Ideen, die er hat, um den Ball zurückzugewinnen, die sind gar nicht mal so schlecht, aber leider ist er zu spät. Ja, ich finde sein Spiel extrem unbeholfen, unkreativ und ungestüm.
Ist aber auch jetzt der Fall, Alex, ja, das Spiel in Wolfsburg ist, glaube ich, jetzt nicht die beste Referenz, auch für die ganze Mannschaft. Und der hat 3 Spiele gemacht bei der Eintracht, kam mit einem riesen Trainingsrückstand dahin, glaube ich, extrem schwer auch zu integrieren, die erste Auslandsstation für ihn. Ist, glaube ich, das gleiche wie beim Altintop, vielleicht ein bisschen anders, aber im Grunde relativ ähnlich, dass er auch wirklich in die Mannschaft vernünftig integriert werden muss. Der ist kein Wunderfußballer, hundertprozentig nicht, aber ich glaube, in die Mannschaft passt er gut rein. Und für einen Abräumer hinten vor der Abwehr passt das schon. Und für mich war der Bajramovic jetzt nie so ein Überspieler.
Also ich mag den Bajramovic ja auch nicht. Aber der ist spielerisch, wenn er fit ist, ja, weiß nicht, 2 Klassen über Clark. Also das muss man mal so sagen. Und das Erschreckende ist ja bei Clark, das ist so der Ersatzbank-Theber. Also wenn wir irgendwie sagen, wir würden Theber abgeben, dann würde ich sagen, ja, du kannst halt ihn nochmal so reinbringen, wenn du, was weiß ich, für die letzten 20 Minuten einen brauchst, der das Spiel kaputt macht und so weiter. Aber also ich wüsste jetzt nicht, wo der Clark uns wirklich spielerisch, wo du so sagst, den kannst du jetzt nochmal bringen, um irgendwas aufzuholen oder so. Geht nicht. Den kannst du bringen, um irgendwas kaputt zu machen. Aber da musst du halt wieder dann jemand anderes für opfern. Also das Schlimmste ist ja, Theber und Clark in einer Mannschaft, ja, also.
Das ist ja wirklich jetzt Horror-Szenario, also da will ich ja auch nicht dran denken.
Also es gibt ja, wir haben auch noch unseren Mike Franz, ne? Also wenn du die drei mal über 4 Spiele zusammen in die Startelf stellst, dann sind 2 auf jeden Fall im darauffolgenden Spiel gelb gesperrt.
Ja gut, aber wir haben die Spiele gewonnen, auch wenn wir keine Tore geschossen haben. Wie wird das, wenn der Gegner nur noch mit 8 oder 9 Mann auf dem Platz steht, wird abgepfiffen? Das kriegen wir hin. Also ich sehe das so ein bisschen wie Sebastian. Also am Anfang war ich ja auch so ein bisschen der Meinung, naja, was willst du mit dem? Meine Meinung hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Ich denke schon, dass er als Skipper hat zwar in dem Interview gesagt, er wäre mehr als ein Ergänzungsspieler. Ich sehe ihn jetzt erstmal nur als Ergänzungsspieler. Er ist halt noch, wie Sebastian sagt, relativ jung. Das ist so seine erste Auslandsstation, er kennt bislang nur die amerikanische Spielweise, in Anführungszeichen, er muss sich da noch so ein bisschen einpassen. Also ich denke schon, dass da noch einiges an Potenzial drin steckt. Aber auf der anderen Seite ist es nicht unbedingt das, was wir jetzt für die nächste Saison brauchen. Da brauchst du einen, den du da hinstellen kannst und der dann weiß, wo er langlaufen muss und nicht einem, den du das noch 5-mal erklärst. Also ich sag mal, wenn wir für schmales Geld kriegen, dann ist er als Ergänzung uns und Perspektivspieler sicherlich sinnvoll, aber auf der anderen Seite brauchen wir halt auch irgendwo eine sinnvolle Verstärkung für die Mannschaft und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob es da nicht sinnvoller wäre, die Kohle in was andere oder in einen anderen Spieler zu investieren.
Also ich glaube, das ist genau der Punkt, René. Wir haben hinten einen Pirmin Schwegler, mit dem haben wir Qualität. Wen hast du nebendran? Wir haben einen Theber, über den haben wir uns schon oft genug unterhalten. Und jetzt haben wir einen Ricardo Clark, der auf der gleichen Ebene wie ein Theber zu finden ist. Den kannst du mal spielen lassen, aber das ist nicht der Stammspieler, den ich an der Seite vom Schwegler sehe. Und so gut aufgestellt, dass wir ohne die Doppel-6 hinten auskommen, sind wir in der Abwehr jetzt auch nicht. Und da sehe ich halt einfach das große Problem.
Ich glaube, das ist aber auch die Intention, warum man ihn holt. Ich glaube nicht, dass man den Clark verpflichtet. Er kostet halt relativ wenig und deswegen nimmt man ihn mit. Sozusagen genau aus den Punkten, die du gesagt hast, ja, dass er das mir bringen kann als Ergänzungsspieler, vielleicht eben auch langfristig ein bisschen aufzubauen, aber mit Sicherheit kein Stammspieler, der neben dem Schwegler auf dem Doppelsechs spielen kann.
Aber wer ist denn dann da unser Mann? Der Theber?
Ich hoffe nicht.
Doppelsechs, ganz klar Chris.
Ja, oder du kannst nicht nur mit 2 Mann spielen, also wenn da einer ausfällt, hast du schon wieder das Thema, dass du dann einen von den Ramböcken da reinnehmen musst.
Also das ist ganz
schwer. Zumal Chris ja auch ganz oft in die Innenverteidigung muss. Ich meine, da sind wir ja jetzt auch nicht irgendwie so gut besetzt. Ich meine, da haben wir einen Franz und einen Russ. Also irgendwie sind wir auf den Positionen maximal einfach besetzt. Und was dann hinten nachkommt, also ich meine, wen haben wir noch für die Innenverteidigung? Belaid? Ähnliches Kaliber wie Theber und Clark.
Das stimmt. Nicht ganz, ja, nicht ganz so gewaltig.
Halt noch.
Wo halt auch wieder ein Fragezeichen dran ist, ne? Also ich meine, wann kommt der wieder?
Ja, klar. Und wie lang kommt der wieder?
Und warum kommt er wieder?
Och.
Also ein fitter Wasowski ist jetzt nicht so schlecht, ja. Der ist eigentlich immer mal wieder für ein gutes Spiel gegen Poldi und so weiter gut. Also das passt schon. Es ist halt die Frage, wie lange hält er durch, ob er dann wieder nach, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Spielen irgendwas hat. Also ja, da sehe ich dann auch tatsächlich die Probleme.
Und wir haben in Summe nun mal irgendwie einen relativ verletzungsanfähigen Kader und gerade da ist es wichtig, dass wir auf allen Positionen eigentlich, wenn es geht, doppelt an manchen Positionen, sogar wenn es geht, dreifach besetzt sind.
Ja, aber auch mit Qualität und nicht mit Lückenfüllern.
Ja.
Ich meine, einen Kader vollkriegen tun wir auch mit Jugendspielern. Und ich glaube einfach, dass uns in der zweiten Reihe mal ein bisschen Qualität fehlt. Also wenn der Wasowski nicht zurückkommt, sieht es hinten in der Verteidigung ganz, ganz schwach aus. Auf der linken Seite brauchen wir gar nicht drüber anfangen zu reden. Innenverteidigung sind wir einfach besetzt. Auf der rechten Seite haben wir einen Jung. Den können wir auch nur ersetzen, wenn ein Franz nicht gerade in der Innenverteidigung gebraucht wird. Oder wenn wir jemand anderen haben, den wir rechts außen für einen Ochs spielen lassen. Da hinten sieht es halt einfach nicht gut aus. Da sind wir maximal einfach besetzt, aber nicht zweifach qualitativ hoch.
Nee, definitiv nicht.
Ja, gut, und da brauchen jemanden, wir nicht über große Ziele nächstes Jahr zu reden.
Jemanden, der für Ox spielen kann, hätten wir ja, wenn ich das richtig verstanden habe, soll Heller ja jetzt dann doch irgendwie ein Vertragsangebot bekommen.
Ich glaube, Heller hat sogar schon eins bekommen, hat aber auch eins von Alemannia Aachen bekommen.
Ja, was will er denn da?
Wobei bei Heller ist, glaube ich, nicht das Problem das Vertragsangebot, sondern dass er selber sagt, oder dass das Vertragsangebot mit der Aussage kombiniert ist, ja, als Ergänzungsspieler und als Lückenfüller, aber halt er selber sagt, damit will ich mich irgendwie nicht zufrieden geben, ich muss jetzt mal regelmäßiger spielen. Und ich glaube, ja, da ist das Problem, dass man nicht zusammenkommt.
Ja, okay. Und das ist halt auch das, was für Alemannia Aachen spielt, also da spricht. Da hätte er auf jeden Fall einen Stammplatz und den hat er bei uns nicht. Und selbst wenn er bei uns nur, ich sag mal, nur in Anführungszeichen ein Lückenfüller wäre, das wäre ein qualitativ hochwertiger Lückenfüller.
Wenn er so spielt wie jetzt die Rückrunde, ja?
Ja, das vorausgesetzt.
Ja.
Das
haben
bleibt
wir
auf jeden Fall spannend.
Ja, es sei denn, wir finden jetzt doch irgendwie in der Jugend noch die ein oder andere Granate, den wir von vornherein da irgendwie hinpacken können.
Also ich glaube, die Eintracht wäre gut beraten, wenn sie den Heller wirklich behalten würde. Er hat gezeigt, dass er spielen kann und er ist auch nur ein relativ junger Spieler und man sollte nicht den Fehler machen, ihn jetzt wirklich komplett wieder abzugeben. Der hat Potenzial und hat es jetzt gezeigt in der Rückrunde, dass er wirklich auch was reißen kann, dass er auch nach vorne offensiv gut spielt und ich glaube, wir sind so im Offensivspiel, da ist es ganz okay, offensives Mittelfeld, da brauchen wir uns nicht beschweren, da sind wir relativ gut bestückt. Wir brauchen auch natürlich im Sturm, das haben wir schon ausdiskutiert, da muss uns verstärkt werden. Aber das Problem ist echt, von hinten herauszukommen. Und da komme ich mal darauf zurück, was wir schon mal vor ein paar Wochen schon mal durchdiskutiert haben, wo der Meier nach hinten auf die 6 gerutscht ist, neben dem Schwegler. Und da haben wir wirklich sehr, sehr gut gespielt und da ging auch nach vorne was, wo das wirklich auch qualitativ hinten gut war. Und ich glaube, wenn man das nochmal versuchen würde, den Meier zurückzuziehen und dann wirklich vorne mal dem Kayo Raum zu geben, dass er nach vorne spielen kann und den Heller vielleicht nach vorne zu lassen, ich glaube, das ist wirklich eine gute Alternative.
Ja.
Ja, kann ich dir auch nur zustimmen. Also der Meier hat mir hinten auch gut gefallen. Der hat mir jetzt auch gegen Wolfsburg als einziger im defensiveren Bereich gut gefallen.
Das ist, also den kannst du im offensiven Mittelfeld auch aufstellen, aber der ist wesentlich viel, viel wertvoller, wenn der hinten vor der Abwehr spielt. Und also das ist, da verstehe ich nicht, warum er da wirklich den immer so weit vorne hinstellt. Da soll er dann hinten hinstellen. Vorne haben wir genug Leute, die nach vorne aufs Tor hinrennen können. Ja, vielleicht jetzt, wenn der Benny Köhler hinten als Verteidiger spielt, dann fehlt vielleicht auf der linken Seite ein bisschen was. Aber Der Meier muss definitiv hinten mitspielen.
Ja. Wurde ja auch von der Bild-Zeitung zum, wie haben sie es so schön genannt, Super Meier. Eintrachtsmann der Saison. 10 Tore, 5 Vorlagen, 34 Einsätze, verpasste nur 47 Minuten der ganzen Saison. Also das ist schon eine Leistung und da war er eigentlich auch durchweg in den meisten Spielen rückblickend gesehen recht ordentlich unterwegs. Ja, was haben wir denn sonst noch so an Transfergerüchten die Woche irgendwie mitgenommen? Chestak war irgendwo mal so halb im Nebensatz erwähnt worden, der ja da Bochum abgestiegen ist, wohl aktuell keinen Vertrag mehr hat, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja, der ist wohl zu haben. Ja, Frage ist halt nur, ob der uns wirklich weiterbringt. Also es ist halt auch so ein klassischer Stürmer, den du auf den Außen findest. Da wollen wir einen Altintop die ganze Zeit schon nicht sehen, ob wir uns jetzt dafür einen holen sollten. Also wenn wir die Wahl haben, bin ich immer noch für einen Gekas. Hier so ein klassischer Knipser in der Mitte. Steht ins Glaube besser.
Ja, sehe ich auch so. Lieber einen faulen Gekas als einen nicht zu gebrauchenden Chestag.
Was hat man sonst noch so an Transfergerüchten die Woche, außer zu den spannenden um unseren Trainer, zu denen wir gleich noch kurz kommen? War, glaube ich, relativ ruhig jetzt erstmal, oder?
Ja, also was Großartiges hat man nicht gehört. Es gab so ein paar, meiner Meinung nach, an den Haaren herbeigezogenen Gerüchte. Russ zu Schalke, Schwegler zu Hamburg war es, glaube ich. Aber das waren alles so Dinger, denen ich nicht allzu viel Glauben schenken mag.
Okay. Ja, dann kommen wir doch mal zu der spannenden Frage, ob wir im nächsten Jahr schon wieder einen neuen Trainer haben. Gerüchteweise zufolge ist Michael Skibbe wohl beim aktuellen holländischen Meister im Gespräch, Twente Enschede, und Leverkusen sei wohl auch an ihm dran. Sebastian, du warst in letzter Zeit oft in Holland. Hast du da irgendwelche First-Class-Informationen?
Hast du ich habe Skibbe verkauft? Na, ich habe diesbezüglich nichts gehört, aber ich werfe mal in den Raum, dass ja ab heute Funkel auch wieder frei wäre.
Ja, die hat man vorhin auch schon festgestellt, er wäre ja schon der passende Nachfolger gefunden, nachdem Funkel ja jetzt bei Hertha aufhört. Vielleicht haben wir dann auch ein anderes Spielprinzip, in das Altintop dann auch besser reinfindet.
Sicherheit. Stimmt, er wird dann umgeschult auf den Sechser.
Dann spielen wir mit 10 Mann auf der 6.
Ja, endlich mal ein Spielsystem nach Funkels Gusto.
Also ich glaube, an den Gerüchten ist irgendwie nicht wirklich viel dran. Und wenn, dann würde ich eher Leverkusen sehen als den holländischen, amtierenden holländischen Meister. Ich glaube, die haben da ein bisschen andere Vorstellungen und ich weiß nicht, ob es gäbe da so der richtige Mann wäre. Bei Leverkusen könnte ich mir das schon eher vorstellen. Die Mannschaft kennt er lang genug, aber da war er jetzt auch ja nicht so super erfolgreich.
Also vorstellen, ich glaube, Leverkusen ist ganz unwahrscheinlich für mich.
Ja.
Weil also da ich kann mir das schon irgendwie vorstellen. Also ich kann mir das schon vorstellen, mit Enschede, dass es schon reizvoll wäre, ein holländischer Verein, eine holländische Spitzenmannschaft. Die hat halt ein Umfeld, wie das so ein Trainer wie der Skipper einfach haben will. Ja. Da wird innovativ gearbeitet. Die Trainerausbildung und die Jugendausbildung, die sind vorbildlich deutlich besser als die man in Deutschland findet. Und das ist wahrscheinlich so eine Mannschaft, die Enschede ist wahrscheinlich für den Skipper schon der Himmel auf Erden. Ja. Ob das natürlich aber das wert ist, das aufzugeben, was er hier bei der Eintracht findet, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie jetzt die Vorbereitung auf die Saison in Bezug auf die Verstärkung der Mannschaft ausgeht. Ob er da wirklich jetzt auch Verstärkung bekommt. Und wenn er wirklich nur irgendwie so das letzte Aufgebot jetzt bekommt oder das, was den Rest, was jetzt noch auf dem Transfermarkt da ist, ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt wechselt, aber das wird ihm wahrscheinlich dann schon ein bisschen aufstoßen.
Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er nicht allzu viel bekommen wird. Ich meine, wir haben durch die letzten 5 Spiele, wo wir keine gute Leistung gezeigt haben, uns auch echt viel Geld für nächstes Jahr verspielt. Wir haben es geschafft, auf den 10. Platz nochmal abzurutschen, hinter Mainz zu fallen. Also unser Endergebnis ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Von daher wird das Portemonnaie beim Bruchhagen nicht so offen sitzen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt in der Sommerpause nochmal ein paar Artikel geben wird, dass der Bruchhagen und das Gibbe sich wieder in den Haaren haben. Aber ich glaube auch nicht, dass das Gibbe abwarten kann, bis der Bruchhagen ausgeschissen hat, was, darf man so weiter sagen? Ja, ist ja schon spät am Abend.
Jetzt ist schon raus.
Ins Schwein.
Ach, verdammt. Also ich glaube einfach nicht, dass es sich so lange Zeit lassen kann. Ich glaube, Enschede will jetzt auch eine frühe Entscheidung haben, wer als Trainer startet. Die müssen auch in die Vorbereitung gehen. Und von daher glaube ich nicht, dass er da jetzt erstmal abwarten kann, wie das alles läuft.
Also ich glaube auch, wie Sebastian, dass es ihn reizen könnte. Also wie gesagt, da Holland ist, glaube ich, schon konzeptionell einiges drin. Jetzt auch kohlemäßig kann er da bestimmt einiges machen. Aber ich glaube, im gleichen Denkansatz auch, ihm liegt diese Galatasaray-Nummer noch, das hat er noch im Hinterkopf. Also sprich, fremdes Land, andere Mentalität, andere Erwartungshaltung und so weiter. Enschede jetzt Meister geworden, nächste Saison zu wiederholen, schwierig. Also ich glaube, er wird sich schon dreimal überlegen, ob er jetzt im Prinzip zwar mit kleinen Schritten bei der Eintracht was macht oder halt dort eigentlich nur scheitern kann, weil er kann ja irgendwie mit der Mannschaft wahrscheinlich nicht den Titel wiederholen. Sie sind, glaube ich, auch das allererste Mal Meister geworden. War eine ziemliche Überraschung. Also das Ding in Holland wiederholen, glaube ich nicht. Und da kann er, glaube ich, dann nur scheitern. Also das Einzige wäre halt Champions League zu spielen. Ja? Keine Ahnung.
Ja gut, aber das ich hat glaub, die Alex ja schon das festgestellt, schon dass er das im nächsten Jahr bei uns dann oder im übernächsten Jahr dann bei uns ja auch hat. Also von daher ja, lieber noch ein Jahr warten.
Genau.
Das auf jeden Fall. Nee, aber ich glaube, der Jesus hat da echt recht. Der kann bei der Eintracht kann er nur gewinnen. Er kann sich eigentlich nur verbessern. Er kann weiter sein Image aufbauen, kann weiter zeigen, dass er eine Mannschaft voranbringen kann. Ich glaube, das letzte Jahr in der Eintracht hat ihm persönlich viel gebracht, auch seinen Marktwert in die Höhe getrieben. Und wenn er jetzt zu Enschede geht, dann hat er wieder keine Konstanz irgendwo in seinem Lebenslauf mal gezeigt. Und wenn er da hingeht, kann er Glück haben und spielt nächstes Jahr eine einigermaßen passable Saison, was schwierig werden wird. Oder er kann halt ganz tief abrutschen. Also das Risiko ist enorm hoch und ich glaube, dafür muss schon jede Menge Kohle über den Tisch wandern, um das Risiko abzudecken. Ja, und nochmal zu Leverkusen zurück. Ich glaube, die brauchen einfach jemand anderen. Ich glaube, die brauchen eigentlich nächstes Jahr jemanden wie ein Felix Magath, der endlich mal Erfolge zeigt. Also sie sind jetzt wieder nur auf dem 4. Platz geendet, nicht in der Champions League dabei. Ich glaube, die brauchen eine Klasse, ohne im Skibbe zu nahe treten zu wollen. Die brauchen jetzt mal einen richtigen Hammertrainer.
Funkel ist doch jetzt frei.
Ja, damit steigen sie auf jeden Fall nicht ab.
Ja, also...
Und nach der WM wird wahrscheinlich Rehagel frei, also auch da nochmal eine Option.
Jogi Löw könnte auch zu haben sein.
Auch eine Option.
Leute, ich habe gesagt Hammertrainer.
Ist ja, ein Punkt. Wer?
Ja? Okay, schon gut. Vergiss es.
Ein Punkt hatten wir, finde ich, in unserem Rückblick auf Wolfsburg gar nicht angesprochen. Die Alex hat es gerade eben so nebenbei erwähnt. Ich glaube, wir sollten da gar nicht, oder ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da großartig drüber reden sollten. Mainz ist dann doch in der Tabelle noch an uns vorbeigezogen. Also irgendwie nicht wirklich unser wichtigstes Saisonziel eigentlich nicht erreicht.
Also ich finde es extrem gehypt, ja, mit diesem ganzen vor Mainz sein oder was auch immer. Im Endeffekt sollte, also mir ist es relativ scheißegal, ob wir vor oder nach Mainz sind. Wichtig ist, dass wir das Saisonziel erreichen und dass sich die Mannschaft wirklich weiterentwickelt hat. Und dass da Mainz jetzt einen Punkt mehr geholt hat, mein Gott, was soll das? Es bringt irgendwie keinem was, wenn sie vor einem sind oder wenn sie einem dahinter sind. Und ich glaube, ich habe das ja schon mal auch ausführlich diskutiert, als wir über dieses vermeintliche Rhein-Main-Derby dann diskutiert haben. Mainz ist Mainz. Mainz bleibt Mainz, die es singt und lacht. Und mehr ist es auch in meinen Augen einfach nicht.
Dafür musst du jetzt aber auch was zahlen für den Spruch.
Da, danke.
Man merkt, dass der Sebastian keine Arbeitskollegen aus Mainz hat.
Nein, durchaus nicht. Das ist ein Vorteil.
Der ist ja, ja die meiste Zeit in Holland.
In Enschede.
Okay. Das lässt jetzt
also wieder... ich finde es aber auch, das hat so ein bisschen bitteren Beigeschmack gehabt. So gerade so die letzten 5 Spiele, da statt 15 Punkte nur 2 Punkte zu holen oder 2 von 15 möglichen. Hat nochmal so einen kleinen Dämpfer gegeben zum Schluss. Wobei der Skibbe auch wieder zitiert wurde, wo er gesagt hat, ja, ich bin ganz froh, dass es in Anführungszeichen nur die 46 Punkte geworden sind. Hätten wir dieses Jahr tatsächlich schon 48 oder 50 Punkte geholt, wäre es nächstes Jahr umso schwerer gefallen, eine Steigerung zu bringen.
Ja, hat er ja, sicherlich nicht ganz unrecht.
Ja, nur damit ist ja auch immer das Thema Kohle verbunden. Also ein paar Euros mehr wären es halt doch gewesen. Und das wären halt vielleicht die entscheidenden Euros, um dann einen Spieler X oder Y doch holen zu können. Also ja, schon genau ärgerlich.
Das ist halt der bittere Nachgeschmack an der Sache. Dass wir in den letzten 3 Spielen dann nur 2 Punkte geholt haben und dass wir es halt echt verpasst haben, 1-2 Tabellenplätze weiter oben zu kommen. Und wenn du es dann überlegst, dann wenn du 2 Spiele oder 2 Tabellenplätze höher bist, hast du schon mal genug Geld, dass du zumindest einen Top-Spieler eine Saison bezahlen kannst. Und das wäre es halt wert. Und ob dann Mainz vor oder hinter uns ist, das ist dann relativ nebensächlich. Mich hätte es mehr gefreut, wenn wir einfach 2 Tabellenplätze besser gewesen wären.
Gestern war ja der Fischer im Heimspiel, war ein bisschen komisch drauf, weißer Schall, das ja, aber sonst war er irgendwie ein bisschen komisch drauf. Und er meinte, was ihm überhaupt nicht geschmeckt hat, war das letzte Heimspiel gegen Hoffenheim, weil vor ausverkauftem Haus und so weiter, Bombenwetter und dann spielt die Mannschaft so lustlos, wie sie gespielt hat. Das wäre aus seiner Sicht eine Charakterfrage und das hätte ihm gar nicht geschmeckt. Und deswegen wären sie mit dem Saisonziel zufrieden, aber einfach mit der Haltung der in den letzten Spielen nicht. Und da finde ich, ist was Wahres dran, weil genau der Beigeschmack bleibt halt. Es ist das Ziel erreicht und irgendwie dann ist die Luft raus. Dann werden so die Beine ein bisschen hochgelegt, dann guckt man, dass man irgendwie die zur WM fahren, sich bloß nicht verletzen und so weiter, aber einfach dieses, dass die Luft raus ist und das ist das, was ich persönlich auch ein bisschen schade finde.
Also das ich glaube, weil der Fischer auch gestern noch seltsame Sachen gesagt hat, wie die Mannschaft wäre charakterlos gewesen, glaube ich, war es im letzten Spiel zu Hause. Er hätte noch nicht mal eine Ehrenrunde gedreht und wäre den Fans was schuldig geblieben und so Sachen. Also ich glaube, da hat er echt einen falschen Eindruck gehabt. Die Mannschaft ist danach nochmal in die Kurve gekommen, hat sich von den Fans verabschiedet. Klar waren die auch nicht in Partylaune, nachdem wir das Spiel auch mal wieder nicht gewonnen haben. Also ich glaube, den Fans gegenüber ist die Mannschaft nichts schuldig geworden geblieben, außer vielleicht 1-2 Punkte mehr, vielleicht der Heimsieg, klar, hätte ich mich auch drüber gefreut, aber so vom Charakter her oder vom Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans, da ist er meiner Meinung nach gestern ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Aber ich meine, wir kennen ihn ja, er ist halt ein bisschen ein Dampfplauderer und er vertritt halt da den Verein nach außen hin und ich glaube, man darf das auch, was er sagt, nicht alles so ganz ernst nehmen, muss es auch mit dem Schuss Humor einfach betrachten. Aber ich hatte den Eindruck auch, ja, dann nach dem Spiel gegen Hoffenheim zu Hause, dass es dann auch wirklich so den Eindruck hatte, dass die Mannschaft nicht mehr richtig gekämpft hatte, was aber auch dann wirklich daran lag, dass sie wirklich auf den Zahnfleisch ging nach so einer anstrengenden Saison, wo dann auch so viele Ausfälle zum Saisonende noch hinzukamen. Und ich glaube, das kann keiner von uns so richtig dann nachvollziehen. Aber wenn man, ich kann mir das schon vorstellen, dass man wirklich am Saisonende wirklich dann auf den Zahnfleisch geht und dann am Ende ist. Und dass du dann so eine zweite Halbzeit, dass es dann schwer wird, dann nochmal 120% zu geben. Insofern nehme ich das nicht so ganz ernst, was er dann sagt.
Ja, gucken wir mal ein bisschen nach vorne auf die Vietnamreise, auf das Vorbereitungsprogramm, was soweit bekannt ist. Jetzt gucke ich gerade, ich hatte es doch hier gerade noch irgendwo, genau. Sind am Montag abgereist Richtung Vietnam. Mike Franz ist nicht mit dabei, hat irgendwie eine Virusinfektion oder irgendwas, was ich gelesen habe. Wir haben da unten dann zwei Freundschaftsspiele, einmal gegen die vietnamesische Nationalmannschaft und einmal gegen einen vietnamesischen Erstligisten, wo ich jetzt nicht versuchen werde, den Namen auszusprechen. Kommen Samstag wieder, Urlaub etc. 5.7. fängt das Training wieder an, sind verschiedene Freundschaftsspiele geplant. Unter anderem ist ein Freundschaftsspiel gegen den FC Chelsea am 1.8. im Wallstadion in der Planung. Alex, du hast irgendwas
aber
gesagt,
wohl die abgesagt wurde.
Wurde das abgesagt? Oder?
Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, dass es wieder abgesagt wurde, beziehungsweise dass man sich nicht einigen konnte.
Okay.
Echt?
Das hatte ich jetzt noch gar nicht mitbekommen. Also mein letzter Stand war nur, dass man da nach wie vor noch in Diskussionen ist, sich aber noch nicht hundertprozentig einig geworden ist.
Ja. Okay, lass uns überraschen.
Alex, du hast irgendwas gesagt, die Mannschaft kommt dann auch nochmal nach Mörfelden und spielt da irgendwie gegen den örtlichen Sportverein.
Aber doch nicht nach Mörfelden, nach Walldorf. Himmelweiter Unterschied.
Entschuldigung.
ja, ich glaube, das ist geplant Anfang September, also relativ spät. Und okay. Das auch schon nach dem Bundesliga-Start. Also es ist kein Teil der Vorbereitung, sondern eins der Freundschaftsspiele, wie auch immer man es nennen mag, was dann irgendwann noch so in den ersten Wochen des Bundesliga-Starts kommt.
Okay.
Aber ich habe hier gerade nochmal geguckt, auf Eintracht.de im Vorbereitungsplan ist das Spiel gegen Chelsea immer noch 1.8. in Planung.
Okay.
Ja, wäre ja schon irgendwas, wenn es klappen würde. Ich meine, bislang hatten wir in den letzten Jahren ja immer irgendwelche schönen großen Spiele in der Vorbereitung mit drin, da wäre sowas natürlich nicht verkehrt.
Ja, da hätte ich auch richtig Lust drauf. Wisst ihr, wie das läuft mit dem Kartenverkauf für so ein Spiel? Zählt da die Dauerkarte auch noch was oder ist die da außen vor?
Also ich meine, beim letzten Mal wäre es sowas gewesen, dass Dauerkartenbesitzer irgendwie Vorkaufsrecht etc.
hätten. Beim letzten Mal gegen Madrid hattest du Vorverkaufsrecht.
Ja, war das Real
Madrid?
Genau.
Ja, war Real Madrid.
Ja, war Madrid. Ja, zu dem Thema Dauerkarten. Aktuelle Besitzer einer Dauerkarte sind ja, glaube ich, Anfang April angeschrieben worden. Haben die Möglichkeit zu verlängern für Leute, die an der Dauerkarte Interesse haben, habe ich irgendwann die Info bekommen, dass ab 25.05. da wohl weitere Infos kommen bezüglich Bestellungen, Dauerkarten und wie viele es gibt etc. Also da müsste man dann einfach mal gucken, da wird dann auf der Internetseite sicherlich irgendwas dazu stehen. Aktuell steht da nach wie vor noch weitere Infos folgen im Mai.
Ja, schon mal denen viel Erfolg, die einen haben wollen.
Muss ich an der Stelle mal fordern, ja, falls es irgendjemand von der Eintracht hört, bitte, bitte, bitte schraubt's hoch und vergesst dieses schwachsinnige Kontingent, irgendwie wie auch immer, Limit auf 26.000. Ja, je mehr Dauerkarten, umso besser. Einfach nur, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man sich da künstlich beschränkt. Also das nur von meiner Seite.
Ich glaube, das kann kein Fan so wirklich nachvollziehen, warum da irgendein Verein eine Beschränkung drauf macht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Vorgaben von der DFL oder vom DFB oder von wem auch immer gibt.
Also ich kann's verstehen bei Vereinen, die jede Woche ausverkauftes Haus haben. Aber solange wir immer noch Spiele haben, wo wir eben nicht die Hütte voll haben und wo das Stadion nicht ausverkauft ist, bin ich auf jeden Fall auch dabei, das Kontingent nochmal hochzuschrauben. Ich bin auch dafür, Leuten eine faire Chance zu geben, eine Karte zu bekommen, auch wenn sie nicht Mitglied von irgendwas sind oder Dauerkartenbesitzer oder sonst irgendwas. Wie es zum Beispiel beim FC Bayern läuft, ist es komplett für den Arsch. Da kriegst du als Normalo-Fan einfach keine Karte. Und so soll es bei uns auf keinen Fall enden. Aber nochmal 5.000 Dauerkarten und top zu packen, fände ich eine sinnvolle Sache. Und ich glaube, damit würden wir die Zuschauerzahlen auch nochmal in die Höhe treiben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, damit sind wir dann auch für heute durch. Sind dann doch auch bislang wieder bei einer Stunde gelandet. So ungefähr, so knapp etwa. Ja, die Soundqualität zwischendrin bitten wir so ein bisschen zu entschuldigen. Ich glaube, die Internetverbindung war dann zwischenzeitlich aufgrund der vielen Gewitter, die zwischen uns hier hin und her kreisen, so ein bisschen gestört hatte ich zumindest den Eindruck. Ja, wir wollten nochmal eine Sonderfolge machen, die steht auch nach wie vor noch auf dem Plan. Da gab es ja schon mal einen Blogartikel dazu. Wir freuen uns nach wie vor auf euren Input, was so eure Tops und Flops zur vergangenen Saison, kann man jetzt wirklich sagen, angeht. Terminlich haben wir uns da noch nicht festgelegt, da werden wir uns sicherlich auch nochmal ein bisschen Zeit nehmen, da so ein bisschen das Ganze sacken zu lassen, zu reflektieren und ja, werden dann frühzeitig ankündigen, wann dann da irgendwas in der Richtung kommt. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, für heute soweit durch, bedanken uns fürs Zuhören und ja, freuen uns jetzt erstmal auf die WM und dann auf die neue Saison.